auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Und alle hier, an alle im Livestream. Hallo Grace, du hörst vielleicht gerade zu. Letzte Woche hat sie das auch gemacht. So, die hat jetzt so 3-4 Uhr morgens oder so. Die stellt sich dann Wecker und hört dann Livestream, schläft dann dabei wieder ein oder so. Ist ja auch nett, wenn man seine Eltern dann auf die Weise nochmal hört. Ihr geht's sehr gut, ja. Liebe Grüße, denke ich, soll ich bestellen. Haben heute Morgen schon telefoniert. Der erste Ritter. Einige sagten schon, wow, ein cooles Thema, cooler Titel. Und andere kann ich mir vorstellen, denken, okay, erster Ritter, Gottesdienst, Jesus. Ja, hier wird schon irgendwie passen. Nun lasst uns mal schauen, worum es eigentlich geht. Vorweg möchte ich gern was über ein Mischvolk sagen. Und zwar die Samariter. Die Samariter kommen immer wieder in der Bibel vor. Es ist ein Volk, das entstanden ist aus zurückgekommenen Juden, aus dagebliebenen Juden während der assyrischen Gefangenschaft. Wurde ganz bewusst von dem König damals, wurden Assyrer dann in alle möglichen bis eroberten Länder gebracht und von den Ländern wurden dann Leute in sein Land gebracht, um das schön durchzumischen, dass es nachher keine Revolution gibt in den Ländern, die er annektiert hatte. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Bei den Juden nicht ganz so, weil wir wissen, das ist ein sehr starkes Volk, was seine Identität auch ganz klar hat. Aber es entstand Samaria, dieser Landabschnitt, eben aus Juden und Heiden gemischt. Mischehen, ein Mischvolk, das an denselben Gott glaubte, aber eben nach dem jüdischen Gesetz nicht rein war. Das heißt, die wurden echt verachtet. Also das war schon ein sehr freundliches Wort. Mit Samaritern hatte ein anständiger Jude nichts am Hut. Und doch kommt es immer wieder vor im Neuen Testament, dass dieses Volk positiv erwähnt wird, was auch sehr unüblich war, weil man machte sich damit damals auch nicht nur Freunde. So nicht alle waren so Multikulti unterwegs, im Gegenteil. So erwähnt zum Beispiel, wer war es, Lukas? Ja, Lukas erwähnt, dass die 10 Aussätzigen, die Jesus heilte, von denen ja nur einer zurückkam, um sich zu bedanken, erwähnt Lukas, das war ein Samariter. Ups. Die Juden hielten es nicht für nötig, wenigstens mal Dankeschön zu sagen für ihre Heilung von dieser lebensbedrohlichen, tödlichen Krankheit. Der Samariter kam. Dann lesen wir, da habe ich auch schon mehr als einmal drüber gesprochen, über die Frau am Brunnen in Samaria, Jakobsbrunnen, begegnet Jesus, sie unterhalten sich und er sagt ihr dann, dass er der Messias ist und geht dann letztlich mit ihr ins Dorf nach Samaria und blieb 2 volle Tage unter diesem Mischvolk. Das Ergebnis war, ganz viele glaubten an ihn. Hey, wow. Und dann hinterher, als Jesus auferstanden ist und dann die Gemeinde langsam Verfolgung erlebte und dann ausgesandt wurde sozusagen, war es Philippus, der wohin ging? Nach Samaria. Und da fanden total offene Leute vor. Die waren vorbereitet. Und ich denke mir, die haben sich noch erinnert. Jesus war ja schon mal da, 2 Tage. Da ist was passiert, weil es haben sich nicht nur da Leute bekehrt. Ich bin überzeugt, die haben das weitererzählt. Die haben von ihrem Messias erzählt, den sie getroffen haben. Und andere haben sich bekehrt. Und andere waren voller Erwartung. Und dann kam dann dieser Apostel, dieser Philippus, dieser Jünger Jesu. Und Leute bekehrten sich. So viele, dass nachher Johannes und Petrus noch hinterher reisen mussten. So, nur so als Einleitung. Das war, was wir im Neuen Testament so ganz grob über Samaria erfahren und Gutes hören. Ich glaube, Jesus mochte die Samariter ganz besonders gern. Jetzt möchte ich euch ein bisschen längeres Bibelwort vorlesen aus Lukas 10, Vers 25 bis 37. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den 3 war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh hin und mach es ebenso. Jesus gab diesem Schriftgelehrten hier eine klare Antwort darauf, wie man das wichtigste Gebot leben konnte. Er gab ihm ein Vorbild und damit mindestens 3 sehr gute und wichtige Lektionen, die ich heute mit euch teilen will. Heute schimpft man ja manchmal, wenn Leute an Unfallherden vorbeifahren, ohne zu helfen. Oder wenn Leute andere auf der Straße buchstäblich liegen sehen und weitergehen. Die Gründe mögen heute dieselben sein wie damals. Man befürchtet eine Falle. Auch das, wissen wir, geschieht auch heute noch. Leute provozieren Unfälle oder Leute werden dann überfallen, wenn sie einem scheinbaren Unfallopfer helfen. Und das war damals sicher nicht anders. Es könnte eine gute Strategie gewesen sein. Da liegt jemand verwundet, die Räuber sind so im Hintergrund. Und wenn einer anhält, sich kümmert, wird er überwältigt und wird beraubt. Nun, dieser Samariter ließ sich davon aber nicht abhalten, weil er hatte etwas, was ihn dazu bevollmächtigte. Das ist die erste Lektion. Mitleid oder Barmherzigkeit trifft es vielleicht mehr. Das ist übrigens das Gegenstück zur Selbstsucht. Die Selbstsucht heißt so, weil sie sich selbst sucht. Wenn mein Leben mir so wichtig ist und so teuer, dass ich null Risiko eingehe, irgendjemandem irgendwas zu tun, werde ich nie in die Verlegenheit kommen, jemandem zu helfen, wenn auch nur ein Fünkchen Gefahr besteht. Nun, als Christen sollten wir hier einen Schritt oder sogar 2 weiter sein, weil wir wissen, dass dieses Leben nicht ewig dauert. Wir wissen aber, dass alles, was wir in diesem Leben als Christen tun, auf die Ewigkeit Auswirkungen hat. So, was kann mir Schlimmeres passieren, als zu sterben? Als Christ. Ich komme immer wieder zum selben Ergebnis. Vielleicht magst du das für dich anders beurteilen, das ist dein gutes Recht. Aber ich komme zu dem Ergebnis, es ist nicht so schlimm. Früher, bevor ich Christ war, war das für mich natürlich das schlimmste mögliche Übel, das Super-GAU. Und mein Leben endet unvorstellbar. Heute sage ich, hey, wo ist das Problem? Wenn es endet, es geht weiter, nur nicht hier. Und es hört nicht auf. Ich kann nicht verlieren, das ist das Schöne. So jemand sagt, ich habe die Bibel zu Ende gelesen, die letzte Seite, ich habe es gelesen, wir gewinnen. So, warum fürchten wir uns immer so sehr vor allem Möglichen? Wie kann überhaupt eine Furcht noch bleiben, wenn ich die Furcht vor dem Tod verloren habe? Solange ich mich noch fürchte, zu sterben, muss ich mich fragen, habe ich das Leben überhaupt in mir? Oder spiele ich vielleicht nur so? Immer wieder sage ich das, weil ich möchte es wachrütteln. Ich halte es für absolut denkbar, dass ich hier 20 Jahre lang sitze, hier in einer Gemeinde wie eine Kirche wie dieser, gute Lehre höre, begeistert bin von all dem, was ich höre und doch das Leben nicht in mir habe. Ich nehme Dinge mit, ich nehme Weisheiten mit, mein Leben wird leichter, all die Dinge mögen sein. Aber nachher vom Himmelstor kann es sein, dass ich eine rote Karte sehe und sage, sorry, nicht für dich. Ja, warum? Ich war doch und hab doch und... Sorry, du hast Jesus nie dein Leben gegeben. Weil du erkennst, ob jemand sein Leben Jesus gegeben hat, daran, dass er Jesus folgt. Und wenn jemand Jesus folgt, siehst du das. In vielen kleinen Dingen. Er ist nicht perfekt, er macht Fehler. Aber die Richtung ist eine andere. Es ist nicht mehr wie vorher. Wenn deine Umgebung nicht festgestellt hat, dass du dich verändert hast, nachdem du Christus angenommen hast, ey, dann denk nochmal scharf drüber nach. Folgst du ihm wirklich nach oder bist du nur ein Fan? Oh, Fans gibt es viele. Es gibt viele, die Jesus toll finden. Überall. Esoterik, sogar unter Moslems findest du viele, die Jesus echt cool finden. Das heißt aber nicht, dass sie ihm nachfolgen. Das heißt nicht, dass sie gerettet sind, dass sie von Neuem geboren wurden und jetzt den Sinn Christi haben und nicht mehr ihren eigenen. So Selbstsucht ist ein Killer von Barmherzigkeit. Solange ich mir so wichtig bin und all meine Bedürfnisse das Wichtigste auf dem Planeten sind, und das ist normal, wenn du Jesus nicht kennst, für viele. Die zweite Lektion, die ich gesehen habe nach Barmherzigkeit, ist diese Handlung, Behandlung, sagen wir mal erste Hilfe. Jesus sagt, der Samariter hat erste Hilfe geleistet. Ja, ich weiß, hier sind einige hier, Uwe und so, sehr kompetent, ihr habt da Ausbildung und ihr könnt da viel mehr als ich. So stabile Seitenlage kriege ich noch hin, ja, aber wie weit wir da qualifiziert sind, lasse ich mal dahingestellt. Man sollte das wiederholen, habe ich mir sagen lassen, immer wieder mal, ne? Ist eine gute Sache. Aber letztlich macht die erste Hilfe, auch die geistliche erste Hilfe, einen entscheidenden Unterschied, oft zwischen Leben und Tod aus. Weil bis dann der Krankenwagen kommt, ist es oft schon vorbei. Wenn die Wunde aber geflickt wurde, notdürftig, abgebunden, was man so macht, um ein Unfallopfer das Leben zu retten, haben die Ärzte nachher noch was, womit sie arbeiten können. So, weil wenn er am Unfallort schon verblutet oder sich an seinem Erbrechen erstickt, dann ist natürlich auch jede professionelle Hilfe nicht mehr nötig. So, ich frage mich selbst immer wieder, Gott, wo darf ich erste Hilfe leisten? Und ich merke, nicht jeder will das, nicht jeder lässt das auch zu. Es gibt ja auch Unfallopfer, die wehren sich. So Rettungsschwimmer, ihr wisst davon, ein Lied zu singen. Ja, wenn du willst jemanden retten und er ertränkt dich fast noch dabei, weil er Panik und lässt sich nicht abschleppen so in dem Griff. Aber wo ist etwas, wo Gott mir eine Tür aufmacht zur ersten Hilfe? Wo ist ein Mensch, ein Nachbar, eine Familie in Not, wo ich einen Auftrag bekomme und wo das auch gerne genommen wird? Also erstens Barmherzigkeit, zweitens diese erste Hilfeleistung und drittens, finde ich, sagt Jesus uns hier, dass es auch um Versorgung und um Wiederherstellung geht. So, er hat ja auch nicht gesagt, okay, ich habe dich jetzt verbunden, ich lasse dich mal liegen, der Nächste nimmt dich bestimmt mit. Ich habe gerade einen anstrengenden Weg, ich habe auch nur den einen Esel, weißt du, ich bin vielleicht nicht mehr der Jüngste, ich muss weiter, ich habe Geschäfte, die auf mich warten. Nein, er nahm ihn auf seinem Esel und nahm ihn mit bis zum nächsten Wirtshaus, gab dann da 2 Denare, das ist ungefähr der Tageslohn von 2 Tagen Arbeit, dem Wirt und sagten, wenn es noch mehr kostet, ich komme ja immer wieder hier vorbei, ist so meine ständige Reiseroute, dann zahle ich dir die Differenz. So, da war also jemand, der Verantwortung übernahm, und zwar ganzheitlich. Er hat diesen Auftrag nicht delegiert. Es gibt Aufträge, die solltest du nicht delegieren. Wenn Gott dir jemanden anvertraut, ist das ein Geschenk, das er dir macht, auch wenn es erstmal sich nicht so anfühlt. Weil manch einer empfindet es dann nur als Last. Und das ist schade. Das war alles Einleitung. Mein erster Punkt ist, Jesus sprach hier von sich selbst. Im Lukas 4, Vers 18 und 19 steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Das war diese berühmte Bibelstelle, wo Jesus sein Mission Statement gab, sein, seine Berufung offenlegte und sagte, deswegen bin ich hier. Ich bin's, von dem hier gesprochen ist. Obwohl er sich ganz seiner Göttlichkeit entledigt hat, gab es eine Sache, die ihn bevollmächtigte, zu heilen, Dämonen auszutreiben, mächtig zu lehren, grenzenlos zu lieben und sogar den Tod zu überwinden. Und diese eine Sache war der Heilige Geist Gottes, der auf ihn kam während der Taufe in Form einer Taube. Wir alle kennen diese Erzählung. Durch ihn konnte er beständig Kontakt mit dem himmlischen Vater halten. Er konnte ihn sehen, er konnte ihn hören und er empfing so göttliche Führung. Wie sonst würden wir Johannes 5, Vers 19 verstehen können, wo es heißt, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wahrlich, wahrlich heißt immer doppelt unterstrichen, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleichweise auch der Sohn. Oh, Jesus lässt sich hier voll in die Karten gucken. Er ist nicht so der Wunderheiler, der so seine Geheimnisse für sich behält, damit bloß keiner an seinen Stuhl sägt. Er sagt, wie es ist. Übrigens, Leute, ich kann gar nichts aus mir, weil ich bin als Mensch hier, wisst ihr? Ich habe meine Göttlichkeit abgelegt und bin als Mensch hier auf die Erde gekommen. Fragt meine Mutter, die hat mich gestillt, die hat mein A weggemacht. Die weiß, dass ich ein Mensch bin. 100% Mensch. Aber mit 30 hat er dann diese Taufe erlebt von seinem Cousin Johannes. Und das änderte alles. Dann kam der Heilige Geist auf ihn und seine Berufung begann. Wir sehen immer wieder seine Barmherzigkeit. Wisst ihr, wenn dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, Jesus liebt es, Geschichten zu erzählen. Die Leute liebten Geschichten, wie wir heute auch. Unsere Geschichten sind heute Kinofilme oder Hörbücher oder Romane. Er lehrte durch Geschichten. Und er gebrauchte dieses Beispiel vom Samariter, um sein eigenes Leben, seine eigene Berufung zu erklären. Das ist, was ich glaube, was ich hierin sehe. Zum einen. Im Lukas 7 zum Beispiel, ihr könnt alle Bibelstellen nachher im Handout finden. Da steht, bald darauf zog Jesus mit seinen Jüngern weiter zur Stadt Nain. Eine große Menschenmenge folgte ihnen. Als er sich der Stadt näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen und viele trauerten mit ihr. Als der Herr sie sah, empfand er großes Mitleid. Oder woanders steht Barmherzigkeit mit ihr. Weine nicht, sagte er. Aber es ist gut, wenn Gott zu dir sagt, weine nicht. Weil er hat die Lösung. Und er ging hinüber zur Bahre und berührte sie. Die Träger blieben stehen. Ich sage dir, sprach Jesus, steh auf. Da setzten sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen. So gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Angst und Ehrfurcht erfasste die ganze Menge. Sie lobten Gott und sagten, ein mächtiger Prophet ist zu uns gekommen. Heute hat Gott sein Volk besucht. Ich mag den Gedanken, wenn ich hier reinkomme, und das denke ich oft, the King is here. Der König ist hier. Nicht nur hier, er ist natürlich auch hier, er ist bei dir. Aber wenn du hier reinkommst, an einen Ort, wo sich so viele Menschen versammeln, die ihn ehren, glaub mir, seine Präsenz ist zu spüren, oft zu spüren, aber immer zu in ihrer Auswirkung zu sehen, an dem, was passiert. Der König ist hier. Wir sind in seinem Wohnzimmer, wisst ihr? Er ist hier. Vielleicht fragt er dich gerade oder sagt dir, weine nicht. Es ist noch nicht das Ende. Es wird nicht so enden, wie es jetzt aussieht. Weine nicht. Wie oft hat er gesagt, fürchte dich nicht. Wie oft hat er gesagt, sorge dich nicht. Es ist immer er. Und er ist der Einzige, der das wirklich sagen kann. Als Nina Ruge früher ihre tägliche Sendung beendete, immer mit dem einen Satz, alles wird gut. Hat sie das gehofft, aber er weiß es. Er weiß es. Er weiß genau, dass alles gut wird für die, die ihm folgen. Das steht fest, weil das Leben hier eben nicht alles ist. Jesus hatte Barmherzigkeit für diese Mutter, die ihren Sohn gerade am Beerdigen war. Ich meine, gibt es ein viel traurigeres Bild, als wenn du siehst, wie jemand sein Kind beerdigt? Ich habe es ein paar Mal machen müssen, Kinder beerdigt. Ich habe die Eltern gesehen und erlebt dabei. Und es sind die Erfahrungen, die ich nie wieder machen will. Weil es so herzzerreißend ist. Es ist so unnormal. Vater, der seinen Sohn beerdigt, Mutter, ihre Tochter, oder? Das ist einfach nicht richtig. Es fühlt sich falsch an. Wisst ihr, was ich meine? Und Jesus hat das genauso empfunden. Er hatte voll Barmherzigkeit. Und was? Er machte was dagegen. Er holte den Jungen zurück. Hey! Wie cool ist das denn? Könnt ihr euch vorstellen, die Tageszeitungen waren voll mit diesem Bericht nachher. Augenzeuge X und Y hat gesehen, dieser Prophet namens Jesus. Und er blieb ja nicht dabei. Mein Jesus hat ja weitere Dinge getan. Die Bibel sagt uns, er hat so viel gemacht, dass alle Bücher es nicht fassen könnten. Deswegen gehen wir mal davon aus, da gab es eine ganze Ecke mehr. Wahrscheinlich auch mehr Totenauferstehungen, das weiß ich aber nicht. Aber eine weitere sehen wir auf jeden Fall noch. Nämlich die von Lazarus. Hey, sein Kumpel, sein Freund, das war sowas wie sein Bruder. Er liebte ihn und seine Schwestern. Er hing da wirklich ab. Das war ganz nah an Jerusalem. Bethanien, ein kleiner Vorort, 3 Kilometer entfernt. Da war er oft, da wohnte er. Da speiste er, da nahm er mit seinen Jüngern mit. Und als er starb, er ging zum Grab. 3 Tage war er schon tot. Und er rief, Lazarus, komm. Und dann könnt ihr das euch vorstellen, wie so ein Mumienfilm, weißt du. Der war einbalsamiert von oben bis unten. Der kam aus seiner Grabhöhle raus. Und die Schwestern sagen, hey, lass das Ding lieber zu, der stinkt schon. Er stank nicht. Er hatte neues Leben. Wir lesen es hinterher, als Jesus gestorben war und auferstanden, als diese, direkt nach seinem Tod, als dieser Vorhang riss im Tempel und als dann die Gräber von vielen, die ihm nachgefolgt haben, die schon gestorben waren, aufgingen und die Leute kamen wieder zurück zu ihren Familien. Ich stelle mir das manchmal vor, was da los war in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob es 10, 20, 100 Leute waren, die aus ihren Gräbern rauskommen. Ich meine, das ist ja gruselig. Die hatten ihre Grabklamotten an und Erde überall und wanderten dann so zu ihren Häusern und klopf, klopf, klopf. Ah, ich bin wieder da. Hey, ich habe dich vor einem halben Jahr beerdigt oder so. Und auf einmal steht er wieder da. Das ist, Leute, das ist Jesus. Das ist Power. Das ist eine Kraft, die jenseits dieser Welt ist. Jenseits aller Möglichkeiten, die hier probiert waren. Vielleicht hat man den Gnom des Weizens jetzt entschlüsselt. Das ist nett. Der ist noch viel größer als der des Menschen, habe ich gelesen. Fantastisch, was Gott sich für eine Mühe macht. Aber das heißt immer noch nicht, dass jemand Weizen herstellen kann, ohne die Basis dessen, was schon da ist. Der Mensch kann immer nur kopieren oder herausfinden, aber er kann nichts kreieren, was nicht vorher schon da war. Er kann klonen, aber er kann nichts schaffen. Bis heute hat das keiner geschafft, nicht der Intelligenteste von allen. Wir sehen, dass er auch immer wieder erste Hilfe geleistet hat. Markus und auch Lukas zeugen davon mehr als einmal. Ich halte mich jetzt nur an den Schlüsselaussagen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt, sagt Markus im Kapitel 6. Oder Lukas im Kapitel 6, alle wurden geheilt. Okay, alle. Wir sind froh, wenn wir eine Heilungsquote hier haben von 20%, 40%, wir haben doch schon 80%, aber 100%. Derer, die krank waren, wurden geheilt. Das ist schon ziemlich cool. Herr, mehr. Ist gut. So, Jesus war auch ein Spezialist in erster Hilfe. Er war barmherzig und er war der erste Hilfe leistete. Wir können jetzt so viele Geschichten erzählen, die ihr alle im Neuen Testament nachlesen könnt. Deswegen spare ich uns die Zeit. Ob das am Teich Bethesda war, ob das der Mann war, den sie durch das Tuch durchs Dach gelassen, mit der Bahre ins Dach gelassen hat. Und viele andere Beispiele. Die blutflüssige Frau und so weiter. Jesus heilte sie direkt. Und wir sahen aber auch, dass er unsere ewige Sicherheit im Blick hatte. Im Johannes 17 spricht er ja dieses hohepriesterliche Gebet, wo er eben nicht nur für seine Jünger betet, sondern auch für die, die durch sie glauben und die, die durch sie glauben. Er spricht dazu 3 Generationen von Christus-Nachfolgern, wobei die 3. Generation die unendliche ist, nämlich die, die nie aufhört, weil sie immer wieder multipliziert wird durch Leute, die von ihm gehört haben. Wir gehören hierzu. Er spricht zu uns. Über uns. Reinige sie und heilige sie, indem du sie alle deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich heute in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst, Vater. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. In Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch nicht gesagt. Ich sage, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. So, Jesus hat sich Sorgen gemacht. Er hat für die ewige Sicherheit gesorgt. Nicht nur für die erste Hilfe. Es ist cool, geheilt zu werden. Es ist toll, finanziell gesegnet zu sein. Es ist wundervoll, wenn unsere Ehen wiederhergestellt sind. Aber letztlich, das Bedeutendste von allen, ist, dass Jesus unsere Ewigkeit im Blick hatte. Er will uns und wollte uns von Anfang an nach Hause holen, in seines Vaters Haus, damit, wenn dieses Leben hier erlicht, das Leben so richtig anfangen kann. Und wir sehen, dass er den höchsten Preis bezahlt hat. Am Kreuz hat er die gesamte Lebensschuld von jedem Menschen jederzeit auf sich geladen und hat jedem dasselbe Angebot gemacht. Bring mir deine Schuld, ich lösche sie aus. Folge mir nach und ich führe dich in die ewige Herrlichkeit. Das ist der Deal, immer und immer noch. Und einige von uns haben den längst angenommen und leben in dieser Herrlichkeit. Und wir wissen, das ist deswegen nicht immer alles leicht, nicht alles perfekt. Wir kommen auch immer noch durch Krisen durch, aber wir sind nicht mehr allein. Da ist jemand bei uns, der so real ist und der oft so fühlbar ist und dessen Hilfe so erlebbar ist, so praktisch, so echt, dass wir, wenn wir das einmal erlebt haben, niemals wieder aufs Spiel setzen würden. Das war der erste Punkt. Jesus sprach von sich. Der zweite Punkt geht um uns. In diesem Gleichnis vom Samariter sprach und spricht er über dich und mich. Wir spielen eine Doppelrolle, gar keine Frage. Wir sind zugleich Opfer und Retter. Wir waren Opfer, vielleicht sind wir es noch, einige. Aber dann wechselt sich etwas. Wir verändern uns, wir werden gerettet und werden durch diese Rettung mit seiner DNA erfüllt. Er nennt das den Heiligen Geist. Der zieht ein in jeden, der Christus angenommen hat als Herrn und Heiland. Und dann verändert sich alles. Das Opfer wird zum Retter. Natürlich nicht selbst, aber er beinhaltet ja den Retter, den Heiligen Geist. Und der führt uns, wenn wir es zulassen, in die oder in die Richtung, um Menschen zu erreichen, die dasselbe brauchen, was wir erlebt haben. Rettung aus Zeit und Ewigkeit. Wir haben übrigens die gleiche Ausrüstung, auch das werde ich nicht müde zu betonen. Weil manch ein Christ drückt sich vor dem Auftrag, weil er sagt, ja, ich bin ja nicht Jesus. Ich habe schon Leute sagen gehört, wie kannst du dich mit Paulus vergleichen oder mit Petrus? Sag ich, wo ist das Problem? Ah, die hatten einen Vorteil, das stimmt. Die haben Jesus ja leibhaftig gesehen. Das ist super cool, kann ich nicht sagen. Aber weißt du was? Die hatten keinen anderen Heiligen Geist als wir. Als Jesus die gesandt hat, hat er die in demselben Geist gesandt, den er uns gegeben hat. Preis sei Gott für all die Gründerväter. Wir ehren sie. Aber wir ehren sie am besten dadurch, indem wir ihnen nacheifern. Und nicht so eine Mauer bauen und sagen, ja, die konnten das ja tun, aber naja, wer bin ich? So denkt Jesus nicht über dich. Das hat er nie getan, aber da haben wir schon oft drüber gesprochen. Spare ich mir hier. Lies den Epheserbrief, lies das 6. Kapitel. Und du wirst diese wundervolle Beschreibung einer römischen Waffenrüstung finden, wo Paulus sagt, das ist die Waffenrüstung des Geistes. Und dann sagt er noch was. Er sagt, das ist nicht nur die Waffenrüstung des Geistes, das ist die Waffenrüstung von Jesus Christus. Die, die er anhatte, als er auf dieser Welt all das getan hatte, was er getan hatte. Vielleicht bist du ein Rüstungsfetischist oder Fan. Schöne, glänzende Rüstung, hat ja was. Aber ich sag dir, die Rüstung, die wir tragen, ist nicht aus Metall. Die Rüstung, die wir tragen, ist geistlich. Es wird nur anschaulich dort gemacht, was alles da beinhaltet ist. Der Helm des Heils, der Gürtel, die Stiefel zur Verkündigung, das Schwert, das Schild. Hey, das ist alles da. Und warum sollte Gott uns seine Rüstung zur Verfügung stellen, wenn er uns nicht dazu auch ermutigt, seinen Kampf zu kämpfen? Nicht den Kampf zur Errettung der Welt, das ist erledigt. Es ist mehr ein Kampf der Besitzstandswahrung. Wir erhalten die Stellung, die Jesus errungen hat. Und wir bauen sie gewissermaßen aus auf die Bereiche unseres Einflussgebietes. Zuerst deiner Familie, dann Leuten in deiner Umgebung, Arbeit, Freunde, Nachbarschaft, die Gott dir schenkt. Das ist ein Geschenk, du kannst das nicht machen. Leute haben einen freien Willen. Nicht jeder will das. Nicht jeder traut dir. Nicht jeder traut der Bibel oder Gott. Einige glauben überhaupt nicht an sowas. Oder an ganz schräge Dinge. Johannes sagt, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das tut er übrigens immer noch. Er ist immer noch derselbe. Erinnert mich, während ich hier stehe, erinnert mich, wenn ich zu Hause irgendwas zu entscheiden habe, erinnert mich an seine Worte und an seine Maßstäbe, an seine Werte, an sein Herz, an seine Barmherzigkeit. So, und wie könnte es anders sein, dass ich uns nicht auch an den gleichen Auftrag erinnere? Auch im Johannes 14 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wenn du gemeint bist, heb mal die Hand, glaubst du an Jesus? Das ist wichtig, das Bekenntnis. Okay, über dich geht's. Der wird die Werke auch tun, die ich tue, Jesus sagt es, und wird größere tun als diese, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. So, wir haben jetzt sozusagen eine Prokura bekommen. Einen bereits unterschriebenen Freibrief für Gebetserhörung. Für die Dinge zu tun, die Jesus selbst getan hat. Was hat er getan? Er hat gelehrt, er hat geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. Was fällt euch noch ein? Tote auferweckt, ja? Hey, ich wollte es ja eigentlich. Na gut. Das hat er gesagt. Das hat er getan. Und er sagt, ihr sollt dieselben Dinge tun wie er und sogar größere. Da spekulieren wir jetzt nicht weiter. Da gibt es auch viele interessante Gedanken zu. Aber wenn wir ja schon mal da sind, dass wir das tun, was er getan hat, ist ja schon cool. Selbst wenn wir die Totenauferstehung noch nicht geschafft hätten, aber die anderen Dinge schon mal laufen, die Richtung stimmt, okay? Und möge der Herr hier noch ganz andere Dinge tun. Ich glaube, zu dem Auftrag gehört. Erstens Barmherzigkeit. Im Lukas 6, 36 sagt Jesus, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Woanders wird ständig darüber gesprochen, Johannes ist sein Lieblingsthema, liebe die Brüder, liebe die Brüder, liebe die Brüder. Warum? Weil das das Schwerste ist. Jemand draußen oder irgendein Superstar, den man nie in die Hand gegeben hat, die kann man alle lieben und verehren und bewundern. Aber weißt du, der Bruder oder die Schwester, die neben dir sitzt, vielleicht im Gottesdienst, die vergessen hat, sie vielleicht unter den Arm zu waschen an dem Tag. Oder es vielleicht immer vergisst. Ja, ich meine, lass uns mal Tachlis reden. Manchmal sitzt so jemand vielleicht gerade neben uns. Jemand, der es irgendwie nicht gebacken bekommt, der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt. Lieben. Barmherzig sein. Hast du nicht manchmal da ganz andere Gedanken? Okay, Jesus hilft uns hier. Er geht sogar weiter, er sagt sogar die Feinde, ne? Wisst ihr, sollen wir lieben. Okay, Barmherzigkeit ist also ganz klar ein Auftrag. Das zweite, erste Hilfe leisten. Markus 15, Vers 17 bis 19. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen, sie werden Schlangen anfassen und etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Müsste eigentlich Markus 16 sein, ne? Hey, da steht alle, die glauben. Da steht nicht die Apostel oder die, die Jesus noch leibhaftig erlebt haben. Oder mindestens Stand Erzbischof oder besser noch Kardinal. Nein, da steht alle, die glauben. Leute, wir haben was bekommen. Wir haben eine Priesterschaft bekommen. Als David damals die Bundeslade hat abholen lassen, weißt du, hat er erst einen Fehler gemacht mit dem Karren. Nachher hat er es richtig gemacht, ging zu Obed-Edom ins Haus und hat dann die Priesterkaste gerufen. Und die haben auf ihre Schultern, haben sie dann mit langen Stangen, damit sie bloß die Lade nicht berührten, haben sie dann dieses edle Teil nach Jerusalem reingebracht. Was haben die transportiert? Die haben die Gegenwart Gottes, das war damals das Bild dafür, transportiert. Und dann sagt Jesus, im neuen Bund sind wir ein Königreich von Priestern. Das heißt, wir sind berufen, die Gegenwart Gottes zu transportieren mit unserem Leben. Wir machen uns manchmal Gedanken, was Priester alles so machen müssen. Ja, okay, cool, ja, wir heilen und befreien und Dämonen. Aber das Wichtigste und die Grundlage für all das ist, dass wir die Gegenwart Gottes transportieren. Dass wir die Gegenwart Gottes richtig verwalten. Wisst ihr? Wenn das nicht passiert, wenn wir uns dessen nicht mal bewusst sind, weil wir vielleicht so in Werken drinstecken, dass wir gar nicht mehr realisieren, für wen wir das alles tun, dann fallen wir vom anderen Seite des Pferds runter und es passiert auch nichts. Die Gegenwart Gottes ist das, was uns anvertraut wurde. Christus in uns, der Reichtum der Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit. Erste Hilfe ist unser Job, auch wenn du keinen Pflegeberuf hast. Geistlich gesehen, erste Hilfe ist unser Job. Wir leben umgeben mit Hoffnungslosigkeit. Leute, wir haben hier so eine schöne, kuschelige kleine Welt. Und ich liebe diese kleine Welt. Meine kleine Welt ist meine Familie und meine Gemeinde. Das ist meine kleine Welt. Und da sind die meisten Leute freundlich mit mir. Manche lieben mich sogar. Wisst ihr, diese Welt ist kostbar und ich will die um nichts in der Welt kleinreden. Wenn du Teil einer Kirche, einer Gemeinde sein kannst, schätzt das nie gering, auch wenn nichts Perfektes da. Weil diese kleine Welt ist das Wichtigste, was du hast. Aber dann gibt es eine große Welt, die uns umgibt, die wir oft gar nicht mehr verstehen. Die so anders funktioniert, wenn du ein paar Jahre im Reich Gottes bist, du verstehst es nicht mehr. Die Hartherzigkeit von Menschen. Am Anfang erinnert man sich noch, ich war auch so, stimmt, ja. Und irgendwann später erinnert man sich nicht mehr. Und dann kommt die Gefahr, dass wir richten, dass wir verurteilen, dass wir uns abkanzeln, dass wir unsere kleine Welt nicht mehr als Basis nehmen, als Invasionsbasis, sondern als Kloster, weißt du? Mauern bauen, bloß keiner rein und keiner raus, damit uns nichts passiert. Diese kleine Welt ist unser Brückenkopf. Der ist dafür da, damit wir ihn genießen, damit wir uns zurückziehen, damit wir die Brüder lieben und schätzen lernen. Aber er ist auch dafür da, damit wir frisch nach außen wirken können. Nicht abgekämpft, nicht fertig, nicht genau wie die anderen sind, sondern dass Leute sehen, wow, hier ist was anders. Hier ist was anders. Die erleben vielleicht dieselben miesen Dinge wie wir auch, aber schau mal, da ist immer noch ein Lächeln. Das ist so ein naiver Glaube, dass doch alles gut wird. Wie können die das erhalten in diesem Leben, das doch so zerbrechlich ist? Und dann führen wir Leute auch den dritten Weg. Nach Barmherzigkeit, nach der ersten Hilfe führen wir sie in die Vollversorgung. Zu dem, der alleine das Leben halten kann und hinüberzieht in seine Herrlichkeit. Markus wieder. Geht hin in die ganze Welt und verkündigt alle Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt. Oder Matthäus 28, 19 und 20. Geht hin in alle Welt und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit. Jemand, der das so wundervoll vorgelebt hat, war einer der großen Evangelisten, Heilungsevangelisten des letzten Jahrhunderts. Smith Wigglesworth ist sein Name, Brite. Ich habe hier einfach nur einen von vielen, vielen Berichten über Heilungen, die ich gelesen habe von ihm. Eines Tages sah ich eine Frau mit Tumoren. In ihrem Zustand hätte sie den Tag nicht überlebt. Ich fragte, möchten Sie leben? Sie konnte nicht sprechen, aber sie konnte ihren Finger bewegen. Im Namen Jesus salbte ich sie mit Öl. Mr. Fischer, der bei mir war, sagte, sie ist tot. Ein kleines, blindes Mädchen hatte mich ans Bett dieser sterbenden Mutter geholt. Das Mitleid mit diesem Kind brach mir das Herz. Ich hatte zu der Mutter gesagt, heben Sie den Finger. Ich trug die Mutter quer durch das Zimmer und stellte sie gegen den Schrank. Dort hielt ich sie fest und sagte, im Namen Jesu, Tod, komm heraus! Wie ein Blatt nach dem anderen an einem gefällten Baum begann sich ihr Körper zu regen. Sie war aufrecht, nicht mehr leblos, und ihre Füße berührten den Boden. Im Namen Jesu, gehe, sagte ich. Und das tat sie. Sie ging zurück zum Bett. Diese Geschichte erzählte ich im Gottesdienst. Dort war ein Arzt, der sagte, ich werde das überprüfen. Er besuchte sie und bestätigte, dass die Geschichte der Wahrheit entsprach. Sie erzählte dem Arzt, es ist alles wahr. Ich war im Himmel und sah unzählige, die wie Jesus waren. Er wies mit dem Finger und ich wusste, dass ich gehen musste. Dann hörte ich eine Stimme sagen, im Namen Jesu, geh. Er hat viele Tote auferweckt, es ist nur eine von vielen. Und wie viele von euch sehne ich mich danach, dass wir davon wieder mehr sehen. Dass wir auch in Limburg Tote wieder laufen sehen. Denn wisst ihr, einer hat sich nicht verändert. Und das ist der Herr. Wir mögen uns an Dinge gewöhnen, auch an weniger Autorität oder dass weniger passiert und finden das normal, was aus himmlischer Perspektive pervers ist. Ist so. Aber wir können umkehren. Schritt für Schritt. Umkehr geschieht zwar in einem, aber die Rückkehr zum Normalen braucht Zeit. Wir beschäftigen uns das ganze Jahr schon mit Erweckung. Wir beschäftigen uns mit Zeichen und Wunder. Wir haben Pflichtlektüren bei den Zellleitern gegeben. Ich hoffe, es kommt auch in den Zellen an, dass wir über die Azusa Street sprechen, dass wir über Dinge sprechen, die gerade mal 110 Jahre her sind und sagen, Mensch, warum sollten diese Dinge nicht auch bei uns mehr werden. Wir sind nicht undankbar. Wir haben Dinge erlebt, die viele Kirchen in ihrem Leben nie erlebt haben. An Heilung und Zeichen und Wunder. Wirklich. Ich bin dankbar, von Herzen dankbar. Und würde nie mehr passieren, würde ich dankbar zu meinem Herrn gehen eines Tages. Aber ich habe den Verdacht, dass der Herr mehr hat. Und wenn es nur ein Krümmel mehr ist, will ich ihn haben. Ich möchte hier mehr sehen von ihm. Ich möchte seine Gegenwart gut verwalten. Mit meinem Leben. Und ich bete, dass jeder von euch das für sich selbst entscheidet. Und sagte, ich möchte auch ein Träger seiner Gegenwart sein. Ich möchte diese drei Dinge zu den Menschen bringen. Denn darum geht's. Barmherzigkeit als Motiv. Erste Hilfe als Standard. Und dann nicht zu ruhen, bis sie nicht die ganze Wahrheit gehört haben über Jesus. Und die Ewigkeit im Herzen tragen. Mein dritter Punkt heißt, Ritterschaft ist Jüngerschaft. Und wahr ist, ich entscheide. Eine der Kernlehren des Samaritergleichnisses ist die, dass ich entscheide, wem ich diene. Der Mann fragte Jesus, und wer ist denn mein Nächster? Und Jesus' Antwort war so bizarr und so anders und so herausfordernd. Ist dir das jemals aufgefallen? Er sagte nicht, jeder, der weniger als 1000 Euro verdient, ist der Nächster. Oder jeder, der krank ist, ist der Nächster. Er sagte, den du dazu machst, indem du das tust, was dieser Samariter tat. Oh, das ist herausfordernd. Jesus, warum keine einfache Antwort? Jetzt habe ich keine Ahnung, wer ist mein Nächster. Jetzt muss ich ja entscheiden. Gott sei Dank haben wir den Heiligen Geist. Epheser 2, Vers 10 sagt, dass wir die Werke tun sollen, die der Vater für uns vorbereitet hat. Das heißt also, ich muss Gott sei Dank nicht alles tun. Stell dir vor, du würdest versuchen, das Elend der Welt alleine zu lösen. Du würdest noch heute, das garantiere ich dir, in Depressionen versinken und sterben. Wenn du dir das auch nur bewusst machen würdest, deine Barmherzigkeit würde überfordern in jedem Bereich. Wir können nicht alle Not abhelfen. Und ich habe vor vielen Jahren aufgehört, auf Not zu reagieren. Weil das nicht ist, was der Herr sagt. Gutmenschen machen das. Die reagieren auf Not. Es gibt falschere Dinge, als das zu tun. Nicht falsch verstehen. Aber besser ist es, auf ihn zu reagieren. Weil manche Not siehst du gar nicht, aber er sieht sie. Manches vorbereitete Herz, davon hast du keine Ahnung, er weiß es. Du kannst Leuten in Not dienen und kannst Perle vor die Säue werfen. Haben wir ja neulich drüber gesprochen, sei keine Sau. Und sei auch keiner, der die Perlen dahin wirft. Das hat Jesus gewarnt, das ist auch sein Wort. Aber er sagt, hey, frag den Vater immer. Bleib in engem Kontakt, wie Jesus das gemacht hat. Was ist hier für mich? Ist hier was für mich? ist hier eine offene Tür. Darf ich hier was tun? Darf ich hier was geben? Darf ich hier für Heilung beten? Und wenn keine da ist, sei entspannt. Denn du bist trotz aller Ähnlichkeit nicht Gott. Also ein paar Fähigkeiten fehlen uns denn doch. Wir sind weder allgegenwärtig, noch allwissend, noch allmächtig. Okay? Alles, was wir tun, tun wir in Auftrag und in seiner Kraft. Wisst ihr, dass Gehorsam besser als Opfer ist? Samuel sagte das. Was gefällt dem Herrn mehr? Deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Okay? Wir müssen den Kontakt mit ihm halten, seine Gegenwart transportieren und daraus entscheiden, wo ist was zu tun. Du wirst dich wundern, wie oft Gott dich warnen wird, Leuten zu helfen. Und hinterher bekommst du manchmal mit, warum. Du hättest ihnen keinen Gefallen getan. Du wärst vielleicht abgezockt worden. Du hättest die Mittel, die du hast, die für jemand anderen bestimmt waren, verschwendet. Das passiert, wenn ich einfach nur tue, was gut ist. Immer erst hören. Herr, ist das von dir? Ist da was? Ist da ein grünes Licht? Oder ist dann kein Go? Sei entspannt. Du bist doch nicht der einzige Christ, weißt du, auch wenn du mal einen Fehler machst. Gott hat noch andere. Wenn jeder bestrebt ist, das zu tun, was der Herr will, alles wird gut. So, du hast vielleicht gemerkt, dass in dem Wort Samariter das Wort Ritter drin steckt. Lange vor dem Mittelalter hat Gott schon von Rittern gesprochen. Von Samaritern. So kam ich zu dem Titel. Christus bedeutet der Gesalbte und seine Salbung. Das ist die Bedeutung des Wortes Christus. Christ bedeutet kleiner Christus. Wenn also im Wort Samariter Ritter drin steckt und Jesus der erste Ritter ist, der sich selbst in dem Beispiel ja auch gemeint hat, ja, der erste, der sich ritterlich verhielt, dann sind die, die nach ihm benannt wurden, eben alle Ritter. Wir wissen, dass alle Ritter des Mittelalters danach benannt wurden. Es ging um Edelleute, die die Werte des Christentums lebten und verteidigten. Das war der Ritterstand des Mittelalters. Das war eine tief christliche Sache, wenn natürlich auch Missbrauch mit Kreuzzügen und so, wisst ihr alles. Aber der Grundgedanke eines Ritters war Tugendhaftigkeit, Ritterlichkeit, Vorbildlichkeit, Christusgläubigkeit. Das waren ganz feste Merkmale dafür. Ich fasse zusammen. Jesus sprach von dir. Und Jüngerschaft und Ritterlichkeit sind austauschbare Begriffe in vielen Bereichen. Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das erste Werk der Barmherzigkeit ist immer die Einladung, ihn kennenzulernen. Bitte steht doch mit mir, wenn ihr könnt. Ich möchte diese Einladung heute niemandem verwehren und niemandem verschweigen, weil ich glaube, es ist unser höchstes Vorrecht, diese auszusprechen, nicht nur in Gottesdiensten, aber gerade da. Vielleicht hast du jetzt das erste Mal von diesem ersten Ritter so gehört. Du hast verstanden, hoffe ich, dass gerettet sein, das Christsein keine Frage der Kirchenzugehörigkeit ist, auch keine Frage der guten Werke oder wie viel Geld du irgendwo hingibst. All das hat erstmal damit nichts zu tun. Wenn du Christ bist, wird Gott dich in gewisse Richtungen weiterführen, keine Frage. Aber die Werke sind nie das, was rettet. Und wenn du hier bist und sagst, ich habe nie mein Leben Jesus gegeben in der Form, dass ich gesagt habe, Gott, vergib mir meine Lebensschuld. Und die hatten wir alle. Und ohne diese Vergebung gibt es kein neues Leben. Und du möchtest das heute auch. Du möchtest hier nicht mehr rausgehen, wie du reingekommen bist, als noch nicht gerettet. Du möchtest hier rausgehen und möchtest die Gegenwart von Christus mitnehmen. Und das ist möglich, selbst wenn wir uns nie mehr wiedersehen. Deswegen frage ich, wer möchte das? Wer möchte heute sein Leben Jesus Christus geben? Wer möchte ihn um Vergebung seiner Schuld bitten und seine Gegenwart in sein Leben übernehmen? Wenn du das bist, bitte gib mir ein Handzeichen. Danke, Jesus. Sprich doch folgendes Gebet mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich gebe dir alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Wasch mich rein davon. Gib mir heute einen neuen Start mit dir. Denn ich entscheide mich. Du, Herr Jesus, sollst mein Herr sein. Und ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Bitte nimm Platz. Wenn du das gebetet hast, das erste Mal, und hast dich eben nicht getraut. Hier vorne stehen zwei Herrschaften. Winkt mal. Silvina und Bernd. Und die möchten gerne mit dir noch persönlich beten und dir eine Kleinigkeit schenken. Also wenn du das heute gemacht hast und hast dich nicht getraut, kein Problem. Die beiden bleiben noch ein bisschen hier stehen. Während dem Abendmahl, mach doch einfach eine Kurve darüber und sag, ja, ich habe heute diese Entscheidung getroffen. Und wenn du oder sie das übers Internet gemacht haben, hier im Livestream oder später, als sie die Predigt gehört haben, schreiben sie mir einfach an pastor@cclm.de. Ich werde mich riesig freuen, weil der Himmel freut sich schon jetzt und wir möchten ihnen gerne noch eine Kleinigkeit zukommen lassen. Keine Angst, niemand wird Mitglied dieser Gemeinde dadurch. Das ist ein ganz anderer Schritt. Okay? Jetzt für alle anderen. Ich möchte jetzt was mit euch tun, was wir normalerweise auf unseren Begegnungswochenenden tun. Und einige von euch haben das längst getan. Es gibt einen Rittereid, den wir hier zusammengeschrieben haben, aus tatsächlichen Rittereids, die übermittelt wurden und eben das ein bisschen erweitert auf unsere Sicht als Christen. Ich lese den kurz vor. Ich gelobe, dem Wort Gottes zu glauben, seine Gebote zu halten und mich meinen geistlichen Leitern zu unterordnen. Ich gelobe, meine Gemeinde zu schützen. Ich gelobe, die Schwachen zu verteidigen. Ich gelobe, das Land meiner Geburt zu lieben. Ich gelobe, nie vor meinem Feind zu fliehen. Ich gelobe, bis zu meinem Tod für die Sache Gottes einzutreten und meine Vollmacht über jede Macht des Feindes beständig auszuüben. Ich gelobe, meine Pflichten meinem Arbeitgeber, meiner Gemeindeleitung und den staatlichen Autoritäten gegenüber zu erfüllen, sofern sie nicht gegen Gottes Gebote sind. Ich gelobe, niemals zu lügen und zu meinem gegebenen Wort zu stehen. Ich gelobe, allen gegenüber freimütig und großzügig zu sein und mich durch Gott gemäß Epheser 2, Vers 10 führen zu lassen, wo steht, der Vater hat vorbereitete Werke. Ich gelobe, immer für das Recht und gegen Ungerechtigkeit und Böses zu kämpfen. Ich gelobe, mein Leben im Geist von Gottes Liebe zu führen und dabei doch kompromisslos für die Wahrheit einzustehen. Und ich gelobe, nach meinen Möglichkeiten dazu beizutragen, möglichst viele Seelen für Christus zu retten. Das hier haben wir in einer kleinen Urkunde notiert. Limburg, den 19. August 2018. Und da ist ein Feld frei für den oder diejenige von euch, die sagt, das ist mein Feld. Wenn du diesen Eid längst gemacht hast oder für dich entscheidest, ihn nicht zu tun, gar kein Problem. Aber ich möchte uns noch einmal bitten, aufzustehen. Und ich möchte die einladen, die sagen, diese 12 Gelübde möchte ich unterschreiben. Die möchte ich zu meinen Lebensprinzipien machen oder bestätigen, dass sie es schon sind. Wenn du das möchtest, bitte komm doch rechts und links aus den Gängen und komm, triff dich mit mir hier vorne beim Kreuz. Ich glaube, dass Gott heute den ein oder anderen Ritter oder die ein oder andere Ritterin hinzurufen will. Und wenn du das bist, lass dich durch nichts zurückhalten, das ist deine Stunde.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.